and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in.
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer.
Here it's Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 145 des NBA Podcasts Here It Swish. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit der Review zu den Conference Finals und natürlich vor allem mit der Preview zu den Finals in der NBA zur letzten Serie, die wir dieses Jahr jetzt noch übrig haben. Und ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon wieder rausgehört, ich mache das wieder nicht alleine, sondern ich habe mir wieder David vom Podcast Basketballphilosophie mit dazugeholt, der sich glücklicherweise wieder dazu bereit erklärt hat, das hier mit mir aufzunehmen. David, wie sieht's aus vom Verhältnis Vorfreude auf die letzte Serie, auf die NBA Finals, aber auch so ein bisschen Trauer, dass dieser ganze NBA Playoff-Zirkus bald wieder vorbei ist?
Ja, hi Max, erstmal also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Ja, Vorfreude ist natürlich riesig, das ist immer das. Finals sind irgendwie so dann nochmal das Sahnehäubchen auf der Saison, aber gleichzeitig heißt halt auch, dass die Saison bald vorbei ist. Ich denke, die Playoffs waren eine super intensive Zeit wieder und wenn man so zurückschaut und sich zurückerinnert an die erste Runde, merkt man, okay, es war doch einige Zeit und sehr viele Spiele, aber ja, so in einem Alltag drin, dann geht es einfach so schnell vorbei und ja, ich meine, ich denke, so Leuten wie uns, da könnten von uns aus auch die Playoffs kompletten 12 Monate gefühlt durchlaufen, also klar, man wird es auch wieder vermissen, aber ich würde schon sagen, dass die Vorfreude überwiegt.
Ja, kann ich natürlich mal wieder zustimmen. Es ist einfach so cool, dass man einfach jetzt wieder die zwei besten Teams der NBA offensichtlich jetzt gerade gegeneinander hat. Zumindest die besten Teams aus ihren jeweiligen Conferences. Und ja, das ist jetzt natürlich auch nochmal so ein Thema, mit dem wir uns jetzt nochmal beschäftigen wollen. Sind denn für dich jetzt gerade wirklich die zwei besten Teams der NBA in den Finals gelandet? Oder meinst du, in einer Conference war es jetzt vielleicht ein bisschen stärker oder war vielleicht generell ein bisschen stärker, ein bisschen intensiver als die andere?
Nee, absolut. Also man kann wirklich dieses Jahr, also eigentlich ist es meistens, denke ich, so, weil ich denke, der Playoff-Modus, den wir in der NBA haben, ist einfach, wenn du solche Best-of-Seven-Serien hast, setzt sich einfach irgendwie die bessere Mannschaft durch. Na klar, man hat manchmal Außenfaktoren wie Verletzungen und solche Dinge, die halt eine Rolle spielen, das ist klar, aber grundsätzlich setzt sich halt schon immer die bessere Mannschaft durch. Dieses Jahr ist für mich ein Jahr, wo ganz klar ist, so, das sind die zwei besten Mannschaften, die sich jetzt durchgesetzt haben. Und das ist natürlich eine tolle Sache so für die NBA und für die Basketballwelt im Allgemeinen. Was nicht heißt, dass ich das vielleicht auch zu 100% so erwartet hätte. Also ich weiß nicht, wer die Folgen, die wir gemeinsam schon aufgenommen haben, angehört hat, weiß, dass meine Predictions mal wieder falsch waren. Also das ist keineswegs überraschend natürlich. Aber nee, deswegen, ich war vielleicht natürlich schon in gewisser Hinsicht vielleicht überrascht. Also ich denke, darauf werden wir dann gleich ja noch genauer zu sprechen kommen, aber definitiv die zwei besten Mannschaften, die jetzt noch übrig sind und wir können uns auf eine tolle Serie freuen.
Ich meine, das ist natürlich auch immer unfassbar schwierig, wenn man jetzt eben eine Serie hat, im Vorhinein zu besprechen, wer sich wahrscheinlich durchsetzt, denn dann gibt es eben nochmal komplett andere Faktoren, die wir jetzt natürlich einfach sehr, sehr schlecht einschätzen können. Wir haben natürlich einfach mal die Mentalität der Spieler, die wir natürlich klar auf dem Feld ein bisschen sehen. Wir kennen halt aber eben nicht die ganzen Coaches und so. Wir wissen halt nicht, wie die da rangehen. Wir wissen nicht genau, wie die halt einfach ihren Gameplan aufstellen, wie die ihre Matchups machen etc. Und das ist dann natürlich für uns sehr, sehr schwierig. Wir können halt letztendlich einfach nur die Teams vergleichen, die da auf dem Court gegeneinander spielen. Und dann kann man eben versuchen, vor der Serie zu sagen, welches Team da eventuell einen Vorteil hat. Letztendlich ist es aber, glaube ich, sehr, sehr schwierig, immer zu sagen, wer da weiterkommt. Und ich glaube eigentlich, dass wir beide da zumindest einen ganz okayen Job nochmal gemacht haben, um so zu gucken, wer so weiterkommt. Wir beide haben, glaube ich, so ein, zwei Mal auch ein bisschen ins Fettnäpfchen gegriffen. Aber ich denke, das muss man uns auch einfach mal verzeihen, dass das durchaus mal passieren kann, dass wir jetzt eben von dann doch einigen Serien, die es jetzt eben zu spielen gab, vielleicht ein paar falsch prediktet haben. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in die Conference Finals und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich im Osten anfangen, nämlich mit der Serie der Boston Celtics gegen die Miami Heat. Nächste Serie, die in Spiel 7 ging, nächste Serie, die dann am Ende unfassbar knapp nochmal wurde in einem Game 7, was Boston für mich eigentlich direkt unter Kontrolle hatte von Anfang an. Trotzdem dann nochmal die Frage an dich, der letzte Wurf, den Jimmy Butler genommen hat. 2 Punkte Rückstand, ich glaube so in etwa boah, 18 Sekunden müssten auf der Uhr gewesen sein oder so. Oder dann, ich glaube, 11, als er, glaube ich, geworfen hatte. Und er versucht den Dreier ins Gesicht von Al Horford, war aber noch relativ frei. Wie siehst du den Wurf in diesem Moment? Hättest du dir eher gewünscht, dass er vorbeigeht? Hättest du dir gewünscht, dass er das Tempo rausnimmt? Oder sagst du, ey, das ist schon ein okayer Wurf, den er durchaus auch mal treffen kann?
Ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Wurf. Ich denke, man verliert da, man muss da wirklich immer auch die Perspektive behalten. Ne? Wir sind in einem NBA-Spiel, ja, in einem Spiel, wo so viele Dinge in jeder Millisekunde gefühlt passieren. Und was viele Außenstehende einfach nicht verstehen, ist, wie es eben ist, auf dem Niveau zu spielen. Das ist logisch, weil ja, nur die absolut Besten der Besten spielen überhaupt auf diesem Niveau. Und dann ist es leicht, als jemand Außenstehender zu sagen, man schaut sich die Situation 15 Mal in der Wiederholung an, man stoppt 5 Mal und spült wieder zurück und dann analysiert man die Situation und sagt, ja, warum nicht das, warum nicht das, warum nicht das. Aber die Situation für den Spieler ist ja eine komplett andere Situation. Wir sind in einem Spiel, wo es ja, wo es um alles geht und in einer komplett ja, unorganisierten, hektischen Situation, ja, in einer Transition-Situation, Spieler müssen da in Bruchteilen von Sekunden einfach reagieren und Entscheidungen treffen. Und wenn die Spieler so viel analysieren und nachdenken würden, wie es danach in den Medien gemacht wird, dann käme da kein Basketballspiel zustande. Deswegen, das war eine impulsive Entscheidung von Jimmy Butler, den Wurf zu nehmen. Und er hat den Wurf mit Überzeugung genommen und der Wurf ist nicht reingegangen. Und natürlich ist es dann leicht im Nachhinein zu sagen, ja, ja der, wenn der Wurf nicht reingeht, der hätte lieber das machen sollen. Aber ja, hätten wir dieselbe Diskussion, wenn der Wurf reingefallen wäre. Ja, dann würde, wenn der reingegangen wäre, dann würden alle sagen, wow, was für ein Wurf von Jimmy Butler, Klatsch und was auch immer alles. Es gehört zu einem Spieler von der Qualität von Jimmy Butler, dass er, dass man ihm in solchen Situationen vertraut. Und wenn man sich anschaut, was er für eine Serie gespielt hat, dann denke ich, muss man halt dem Instinkt von so einem Spieler mal vertrauen. Und man muss dann auch mit den Entscheidungen, die er getroffen hat, leben. Und die Miami Heat haben 7 Spiele lang mit den Entscheidungen von Jimmy Butler überlebt. Ja, und hätte der nicht auf dem Niveau gespielt, dann wäre die Serie in 4 Spielen vorbei gewesen. Und deswegen ist es jetzt wirklich, habe ich eine klare Meinung dazu. Das war eine absolut normale Entscheidung. Und der Wurf hätte auch gut reingehen können. Ich denke, Jimmy Butler hat in der Serie einige Dreier getroffen, hat auch in dem Spiel schon Dreier getroffen gehabt. Er hat sich gut gefühlt, hat den Wurf genommen und der Wurf ist nicht reingegangen. Ich meine, das, so ist Basketball, aber im Endeffekt war das definitiv nicht der Faktor, der die Serie entschieden hat.
Ja, ganz starke Analyse auf jeden Fall, gerade direkt erstmal von dir. Ich muss sagen, als ich den Wurf live gesehen habe, ich habe mir das Spiel wirklich live angeguckt, ich dachte mir, komm, guckst du das jetzt an, habe davor 2 Stunden geschlafen, danach nochmal ein paar Stunden und musste mich erstmal sehr, sehr stark aufraffen, überhaupt aufzustehen, denn nach 2 Stunden Schlaf um 2.30 Uhr in der Nacht ist es dann nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Ich habe es irgendwie hingekriegt, weil ich mir dachte, komm, jetzt Game 7, du schaffst es schon. Und im ersten Moment, das war ja dann so gegen 5.15 Uhr, glaube ich, dann bei uns, habe ich mir gedacht, oh Jimmy, den hättest du jetzt gerade nicht nehmen dürfen. Aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, was er gemacht hat, umso mehr bin ich d'accord gegangen mit der Entscheidung, dass er diesen Wurf genommen hat. Einfach schon, weil ich mir halt überlegt habe, okay, was wären denn die anderen Szenarien gewesen? Die anderen Szenarien wären gewesen, er nimmt das Tempo raus und da würde ich mich dann auch fragen, okay, warum? Du hast noch 11 Sekunden Rest auf der Uhr, du spielst gegen Al Horford, wo du auch versuchen kannst, halt entweder in Richtung Korb halt durchzukommen oder halt, wenn er dir den Abstand lässt, den Dreier zu nehmen. Wenn er an Al Horford vorbeigeht, gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten, die passieren, denn Al Horford hat in dieser Serie wahnsinnig gut verteidigt, auch am Perimeter, auch gegen kleinere Verteidiger, war auch wirklich gut auf den Beinen, muss ich sagen. Im schlechtesten Fall blockt er dich ab und dann hast du halt dasselbe Problem. Dann hast du trotzdem wieder nicht den Ball, der Gegner hat den Ball. Und du hättest trotzdem, selbst wenn du getroffen hast, und das ist das, was mich jetzt letztendlich nochmal entscheiden lässt, dass der Wurf ziemlich gut sogar war, selbst wenn du triffst, gibst du dem Boston Celtics mit 11 Sekunden Rest den Ball nochmal mit zurück, mit der Chance auf den letzten Wurf. Und so bist du halt quasi einfach auf alles gegangen. Jimmy Butler hat davor alle 48 Minuten gespielt. Der stand komplett auf dem Feld, der hat alles gegeben, was er konnte, auf diesem Basketballplatz. Der hat sich in Spiel 5, glaube ich, verletzt gehabt, so ein bisschen, oder in Spiel 4, kam danach nicht mehr komplett fit wieder mit zurück und spielt dann einfach in Spiel 7 mit 48 Minuten durch. Der Typ dachte sich, ganz ehrlich, ich gehe jetzt gerade für alles und ich glaube, genau sowas macht ja Playoff-Basketball auch einfach mal mit aus. Dass du einfach Spieler hast, die, wie du gerade eben schon gesagt hast, einfach mal Entscheidungen treffen Und die Heat haben es eben oder haben einfach davon profitiert, dass Jimmy Butler in dieser Serie so viele Entscheidungen so getroffen hat, wie er es eben getan hat. Und ich glaube, als Miami Heat bist du sowieso nicht unzufrieden mit diesem Wurf. Und als Jimmy Butler ist es halt einfach super ärgerlich, dass der Wurf nicht reingegangen ist. Denn du hast es schon gesagt, er war in den Playoffs von draußen wirklich überraschend gut mit unterwegs. Er hat in der regulären Saison keine 2 Dreier pro Spiel geworfen, hat die auch nicht gut getroffen. Aber in den Playoffs war er einfach Playoff Jimmy Butler, der ein komplett anderes Level einfach erreicht hat. Was sein ganzes Scoring mit angeht, seine Intensität, auch seine Assists, alles, was er getan hat, ist auf einem komplett anderen Level gewesen. Was wirklich einfach nicht wirklich zu vergleichen ist mit anderen Spielern, die in dieser Serie jetzt gerade mitgespielt haben. Ohne Jimmy Butler, hast du auch gerade schon gesagt, wären die Heat hier in 4 Spielen rausgeflogen. Er hat sie einfach komplett getragen durch diese komplette Serie, hat das Spiel 7 mit erzwungen. Und ich glaube, es ist absolut natürlich und absolut normal, dass er sich dann nimmt, nein, ich nehme jetzt gerade diesen Wurf, ich habe den Platz dazu, ich habe die Confidence dazu, ich habe das Selbstvertrauen dazu, den jetzt einfach mal zu nehmen. Und dann ist es eben, wie es eben im Basketball manchmal ist, manchmal geht der Ball halt einfach nicht rein. Und du hast es auch gerade schon gesagt, dann diskutieren halt die Medien darüber, aber ich glaube, das ist ein Wurf, mit dem kannst du hundertprozentig leben. Er hat genug Platz vor sich und er trifft den Wurf halt nicht. Ist halt super ärgerlich, aber das ist dann halt Basketball. Dann geht halt eben mal so ein Wurf nicht rein und du fliegst dann halt raus, ist blöd, aber vielleicht haben sie nächstes Jahr nochmal die Chance. Haben sie die Chance nochmal nächstes Jahr, David? Traust du den Heat nochmal zu, dass sie so weit kommen oder dass sie jetzt ihre Spieler weiter so entwickeln oder sich vielleicht nochmal 1, 2 Pieces nochmal mit dazu addieren können, dass sie nächstes Jahr wieder oben angreifen können, dass sie wieder so eine große Rolle spielen können in der Eastern Conference?
Definitiv. Ich denke, klar, sie stehen vor ein paar Fragezeichen jetzt in der Offseason, die sie klären müssen im Kader und es ist auch deutlich geworden, denke ich, dass sie Verstärkung auch einfach brauchen, vor allem auch jetzt auch in Sachen offensiver Qualität, in Sachen Playmaking und so, einfach einen weiteren verlässlichen Scorer. Ich meine, klar, Kyle Lowry war jetzt nicht bei 100%, aber man kann halt eben auch nicht eine Saison planen und sagen, okay, wir planen jetzt mit einem Kyle Lowry im Juni, der zu 100% fit ist mit 36 Jahren. Also deswegen ist es klar, dass Miami da noch was machen muss. Aber ich denke, Pat Riley hat gezeigt, dass er jemand ist, der sehr gut versteht, wenn er ein Team hat, was viel erreichen kann und dass er dann auch nicht zögert irgendwie, für einen großen Namen versuchen, ein Land zu ziehen. Also ich denke, die Heat werden versuchen, sich zu verbessern und die Kultur, das wissen wir alle, die Kultur, das Coaching und die Schlüsselspieler, die schon im Kader stehen, die haben die nötige Qualität. Das wissen wir alle. Deswegen ist Miami definitiv an der Spitze und kann dort auch noch die nächsten Jahre bleiben, wenn sie es geschickt angehen.
Ja, sehe ich auch hier natürlich gerade wieder genauso. Die Heat Culture ist ein richtig, richtig großes Ding, auch in der NBA. Das ist jetzt einfach nicht nur so ein Begriff, den man jetzt einfach um sich rumschmeißt, sondern das ist einfach so, dass sie es schaffen, immer wieder Spieler zu entwickeln, auch Spieler zu scouten, die vielleicht einfach undrafted waren, wie jetzt zum Beispiel auch ein Max Strus, ich glaube, der war gar nicht gedraftet, und auch noch ein Gabe Vincent und so, also einfach Spieler, die quasi, wenn sie aus dem College kommen, nicht so das große Potenzial haben oder nicht so viel Potenzial in ihnen gesehen wird, und die Heat Culture schafft es einfach, diese Spieler zu Spielern zu machen, die einfach extrem abliefern können und auch in Drucksituationen. Max Strus hat in dem einen Spiel einen unfassbaren Klatschdreier getroffen, hat auch, ich glaube, irgendwie in Spiel 5 und 6 14 Dreier hintereinander versemmelt und war dann auf einmal in Spiel 7 wieder da. Und einfach dieses Vertrauen in einen Spieler zu haben und ihm auch das Vertrauen zu geben, das ist unfassbar schwer, denn gerade wer halt schon mal auf einem Basketballplatz stand und einfach mal geworfen hat, gemerkt hat, es läuft heute nicht, du setzt das einfach fest in deinem Kopf. Und wenn du dann das in der NBA noch hast, mit diesem ganzen Druck, den du noch mit hast, du siehst dieselben Spieler die ganze Zeit, du spielst vielleicht nochmal am selben Ort, und dich dann davon frei zu bekommen und es dann trotzdem zu schaffen, deine Leistung abzurufen, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also von daher nochmal unfassbar großes Shoutout einfach an die Miami Heat, was die jetzt trotzdem noch erreicht haben. Trotz der Verletzung auch nochmal von Tyler Hero. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass die Boston Celtics auch nicht so richtig fit waren, hatten auch immer wieder Verletzungsprobleme. Derrick White hat ein paar Mal gefehlt, Robert Williams ist ausgefallen, Al Horford hat mal ein Spiel verpasst, Marcus Smart hat mal ein Spiel verpasst. Und trotzdem wirken die Boston Celtics wie ein unfassbar reifes und unfassbar gutes Team. Wie hast du sie gesehen in der Serie gegen die Miami Heat? Sagst du, dass sie da durchaus verdient weitergekommen sind? Hättest du vielleicht sogar gesehen, dass sie das noch früher schaffen? Und vor allem, wie hast du die Leistung von Jason Tatum und von Jaylen Brown gesehen in diesen Games gegen Miami?
Ich war nicht überrascht von Boston. Und also ich habe Boston schon zu Beginn der Playoffs wirklich ganz, ganz stark gesehen. Natürlich war ich nicht jemand, der das vor der Regular Season hätte gesehen hat, diese Entwicklung, die diese Mannschaft nimmt. Aber nachdem die Regular Season vorbei war und es in die Playoffs ging, war mir klar, dass dieses Team eines der gefährlichsten Teams ist und dass die auch den ganz großen Wurf schaffen können. Und ja, das haben sie die ganzen Playoffs über gezeigt. Sehr, sehr beeindruckend. Ich auch zu der Frage vorhin, die du gestellt hast, ob das jetzt die zwei besten Teams der NBA sind, die noch übrig sind. Wir haben zwei Teams jetzt in den NBA Finals, die in den gesamten Playoffs nie zwei Spiele in Folge verloren haben. Und das ist einfach das zeigt eine Qualität, die bei weitem nicht selbstverständlich ist. Das zeigt eine Qualität, einfach zu lernen aus den Fehlern, dann die nötigen Adjustments zu machen, wie die auch, was auch immer die sein mögen. Und auch eben die nötige mentale Stärke, ja, zu haben und durch solche schwierigen Momente zu gehen. Ich denke, Boston stand vor vielen schwierigen Momenten in diesen Playoffs, aber sie haben immer gezeigt, dass sie sich zurückkämpfen und dass sie keine Angst haben vor diesen Momenten und dass sie immer ihr kompetitiver Spirit ist immer auf höchstem Niveau. Ja, also deswegen, das war wieder eine sehr, sehr gute Serie, fand ich jetzt auch gegen Miami. Ich fand, das war eine Serie, die vielleicht am Ende knapper war, als sie hätte sein sollen. Und das soll keine Respektlosigkeit gegenüber Miami sein, weil ich respektiere Miami sehr. Aber ich hatte schon über die ganze Serie hinweg so das Gefühl, Boston ist eigentlich hier die bessere Mannschaft und Boston sollte sich durchsetzen. Boston hat sich am Ende auch durchgesetzt, aber es war dann doch natürlich sehr knapp am Ende. Ich denke, Spiel 6 war halt so eine Chance, die man halt sich einfach hat entgehen lassen. Auch vor heimischem Publikum hätte man da eigentlich den Sack zumachen müssen gegen ein sehr angeschlagenes Heat-Team. Und das hat man verpasst. Und dann musste man eben nochmal nach Miami reisen, was natürlich eine gefährliche Situation ist. Da können wir nur über die Phoenix Suns zum Beispiel sprechen. In Game 7 ist nichts garantiert. Ja. Aber Boston hat es am Ende eben gezeigt, dass sie die Qualität haben und sie sind völlig verdient weitergekommen. Jason Tatum, Jaylen Brown, beide Spieler, vor denen ich enormen Respekt habe. Ich denke, Jason Tatum hat nicht die beste Serie seines Lebens gespielt gegen Miami. Das ist ganz klar. Aber vielleicht war das in gewisser Hinsicht noch beeindruckender irgendwie. Also es war in diesen großen Spielen waren Spieler dabei, wo es mal nicht so lief. Die Turnover-Zahlen waren manchmal hoch, die Wurfquoten waren manchmal im Keller. Aber die Frage ist ja auch, wie kann ein Spieler damit umgehen dann in so einer Serie, in so einer Situation, wo es so, um so viel geht. Und er hat eben gezeigt, dass er da auch ganz klar so ein schlechtes Spiel auch vergessen kann und im nächsten Spiel antworten kann und stärker zurückkommen kann. Jaylen Brown war enorm konstant und war immer an der Seite, war immer verlässlich als weiterer Scorer und Playmaker auch vor allem. Ich fand, er war als Passer auch sehr gut, hatte auch seine Turnover-Probleme. Aber er ist auch jemand, der sich das nicht zu sehr mental belasten lässt. Ja? Also der konnte mit seinen Fehlern auch gut umgehen, konnte die gut verarbeiten. Und was beide auch defensiv geleistet haben, war enorm beeindruckend. Also ich denke, das ist was man leicht vergisst. Aber das sind zwei Spieler, die alles geben, auch defensiv, und die da überhaupt nichts zu Schulden sich kommen lassen, defensiv. Und das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir alle. Und das ist, denke ich, auch was die Teamkollegen inspiriert und was auch ein wichtiger Faktor, warum Bostons Team-Defense einfach auf so einem elitären Niveau ist.
Ja, es ist definitiv nicht selbstverständlich. Wir sehen jetzt immer wieder Stars, die sich da defensiv eher so ein bisschen zurückhalten. Wir haben lange über zum Beispiel James Harden geredet, der natürlich eine unfassbare offensive Last hatte, gerade bei den Houston Rockets, und sich dann defensiv einfach immer wieder sehr, sehr viele Auszeiten genommen hat. Wir haben das jetzt auch nochmal bei Russell Westbrook teilweise nochmal mitgesehen, auch bei LeBron James. Aber bei diesen beiden hast du schon recht, die Intensität, die beide einfach an den Tag legen, ist der absolute Wahnsinn. Und es ist auch hier wieder genauso, wie du einfach sagst, dass du sagst, dass wenn Jason Tatum eben mal kein gutes Spiel hat, dass es dann einfach schafft, es zu adaptieren, dass er dann eben merkt, okay, vielleicht wirft er dann eben weniger, vielleicht setzt es dann eben sehr eher seine Mitspieler mit ein. In den Playoffs averaged er jetzt fast 6 Assists pro Spiel, was wirklich unfassbar gut ist, neben seinen 27 Punkten, die er trotzdem nochmal mit auflegt, obwohl er jetzt eben schon einige Spiele hatte, die auch ein bisschen drunter waren. Er hatte ein paar Breakout-Games, die wirklich richtig krass nach oben gegangen sind. Dann hat er wieder so ein paar andere Spiele gehabt, wo er ein bisschen down war, aber er hat es immer wieder geschafft zu antworten. Und auch das ist natürlich nochmal eine Qualität von den Boston Celtics, dass du, obwohl Jason Tatum jetzt nicht die perfekte Serie jetzt gespielt hat, trotzdem die Miami Heat schlägst. Und das ist eben auch genauso, wie du sagst, das bessere Team hat sich für mich durchgesetzt. Das ist vor allem auch konstantere Team. Ich hatte das Gefühl, wenn es gerade in der Offensive oder wenn es in die Offensive geht, haben die Boston Celtics eben einfach noch mehr Antworten als die Miami Heat. Bei den Miami Heat kam es mir teilweise dann so vor, okay, wenn jetzt halt Jimmy Butler nichts macht oder Tyler Hero noch, als er noch fit war, dann läuft da einfach nicht so viel mit zusammen. Es gab zwar immer wieder Spieler, die einzelne Plays immer gemacht haben, Gabe Vincent, Max Strus, wenn Robert Williams nicht dabei war, auch nochmal ein Bam Adebayo, der sich ja mal ein bisschen was mit übernommen hat, aber insgesamt war es dann zu viel Jimmy Butler und zu wenig eben von anderen für mich, eben auch nochmal der Verletzung zum Beispiel von Lowry nochmal geschuldet, der Verletzung von Hero nochmal mitgeschuldet. Aber das wirkte einfach dann zu ausrechenbar. Und Boston wirkte einfach wie das vor allem tiefere Team, die von mehr Seiten nochmal Scoring nochmal bekommen haben. Von einem Al Horford, der auf einmal gut funktioniert hat. Von einem Marcus Smart, der teilweise auch einfach Spiele hatte, wo er seinen Dreier gut getroffen hatte. Derrick White, der richtig gut zum Korb gezogen ist. Robert Williams, der es immer wieder geschafft hat, in Pick-and-Roll-Situationen seinen Gegner mit zu attackieren. Peyton Pritchard, der auf einmal sehr, sehr gut seine Dreier vor allem nochmal getroffen hat, auch, ich glaube, irgendwie 4 Spiele hintereinander mindestens zweistellige Punkte auch aufgelegt hat, womit einfach nicht so zu rechnen ist eigentlich vor so einer Serie. Und das ist dann eben das, wo ich dann sage, okay, hier hat sich einfach das bessere Team durchgesetzt, in 7 Spielen knapper als eigentlich nötig, denn du hast eigentlich eine relativ komfortable Führung, kriegst dann nochmal einen 0-11 Run relativ kurz vor Schluss, weil du es nicht ganz mit zu Ende spielst. Und ja, da werden wir es natürlich in den Finals nochmal sehen, ob ihnen das nochmal mit auf die Füße fällt. Bevor wir jetzt aber direkt über die Finals reden, würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal rüber in den Westen und gucken uns da erstmal noch die Conference Finals an. Und da gab es ja die Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks. Es ist am Ende 4-1 ausgegangen für die Golden State Warriors. Nur Spiel 4 konnten sich die Mavericks sichern nach 13-0 Rückstand und nochmal ein Spiel zu Hause gewonnen. Dann allerdings in Golden State direkt das 1-5 bekommen. Wie hast du diese Serie gesehen, beziehungsweise welche Aufschlüsse hat sie dir so gegeben?
Ja, zunächst mal denke ich, muss man Golden State auch einfach Respekt zollen. Ich denke, sie spielen in den letzten Wochen sehr, sehr guten Basketball, haben eine sehr gute Serie gespielt gegen Dallas. Ich denke, sie haben auch die richtigen Schlüsse aus der Serie gegen Memphis gezogen, wo ja, ich mir Sorgen gemacht habe um Golden State und was einer der Gründe war, warum ich nicht der größte Believer war jetzt in die Golden State Warriors und auch immer noch nicht bin, auch wenn sie mich jetzt häufig schon auch beeindruckt haben und gute Leistungen natürlich gezeigt haben. Aber Memphis war so eine Serie, wo sie mich schon besorgt haben, weil sie waren natürlich das klar bessere Team, ja, vor allem auch mit den Verletzungen, mit denen Memphis zu kämpfen hatte. Hätten die Serie eben auch gewinnen sollen und haben sie am Ende auch gewonnen. Aber die Art und Weise, und wie undiszipliniert sie waren, also die Turnover, die sie sich geleistet haben, zum Beispiel, waren absolut inakzeptabel eigentlich für Playoff-Basketball, geschweige denn für die Western Conference Semifinals. Das war für mich Basketball von einer sehr talentierten Mannschaft in den Playoffs, aber das war für mich kein Basketball von einem Championship-Team. Aber sie haben gegen Dallas deutlich besser gespielt, finde ich. Und man muss ihnen auch Kredit zollen, wie sie eben sich klar durchgesetzt haben gegen ein gefährliches Mavericks-Team, wie wir alle wissen. Und ja, am Ende geht die Serie 4-1 aus. Für mich war das so eine Serie, die eigentlich relativ ähnlich war wie die Serie Boston gegen Miami. So, wo zwei gute Teams aufeinandertreffen, wo zwei Teams aufeinandertreffen, vor denen ich großen Respekt habe, und wo ich bei beiden Serien das Gefühl hatte, okay, ein Team ist hier überlegen, auf dem Papier zumindest, ja, und das war in Golden State und Boston. Und was ich sagen will, ist, die eine Serie ist 4-1 ausgegangen, die andere ist über 7 Spiele gegangen, aber für mich waren die Serien nicht so besonders unterschiedlich. Also die Serie war vielleicht knapper, als das Endergebnis sich halt auch am Ende aussehen lässt. Ich denke, Dallas wird zurückschauen und einiges bedauern auch, dass sie vor allem, dass sie keins der ersten beiden Spiele für sich entscheiden konnten. Vor allem eben Spiel 2, war eigentlich ein Spiel, was sie unter Kontrolle hatten, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Und wenn du mit 1-1 nach Dallas fährst, ist die Serie komplett anders. So, na, mit 0-2 ist halt der ganze Druck auf diesem einen Spiel. Weil wenn du Spiel 3 verlierst, dann ist die Serie so gut wie vorbei. Und in einem Spiel ist dann eben alles möglich. Und das war eine relativ enge Partie, die Golden State gut gespielt hat. Und dann legst du plötzlich 0-3 hinten. Und dann ist es natürlich fast unmöglich, zurückzukommen. Und deswegen am Ende eine Serie, die über 5 Spiele ging. Wäre Dallas ein bisschen abgezockter gewesen, wäre in Spiel 2, hätte das eine Serie sein können, die auch über 7 Spiele geht. Das ist meine persönliche Meinung. Wir werden es nicht erfahren, was passiert wäre. Aber am Ende Gratulation an Golden State auf jeden Fall. Und sie stehen verdient in den Finals.
Das tun sie definitiv. Vor allem wird sich Dallas, glaube ich, auch nochmal ärgern, wie sie einfach sehr, sehr oft Viertel 3 einfach mal gestaltet haben. Sie hatten oft die Möglichkeit oder standen zumindest fast gleich, was so die Halbzeit, was den Halbzeitstand anging. Aber man hatte einfach dann so das Gefühl, dass dieses typische Warriors-Viertel eben eigentlich Viertel Nummer 3 dann auch immer wieder in Richtung der Warriors immer ausgeschlagen ist und man es dann eben leider oft nicht geschafft hat, so richtig dann mitzuhalten und dadurch dann die Serie aus Mavericks Sicht jetzt so ein kleines bisschen weggeworfen hat. Weggeworfen ist natürlich ein hartes Wort, aber man hätte sie auf jeden Fall enger nochmal gestalten können. Und auch hier stimme ich dir jetzt gerade wieder zu, rein von den ganzen Kräfteverhältnissen in diesen Serien sind sie sich ziemlich ähnlich. Man hat eben einfach Teams, die Vorteile haben, einfach was den Kader mit angeht. Man hat aber eben auf der anderen Seite eben auch Teams, die mit sehr, sehr breiter Brust in diese Serie nochmal mit reingerutscht sind. Nämlich einfach mal mit den Dallas Mavericks, die gerade davor die Phoenix Suns in Spiel 7 komplett abgeschlachtet haben, die komplett auseinandergenommen haben in Phoenix, die da eine absolute Demütigung durchgeführt haben, auswärts in einem Closeout-Game, in wahrscheinlich dem wichtigsten Spiel jetzt gerade bisher in Doncics Karriere. Und der kommt da eben an und nimmt einfach mal so ein komplettes Phoenix-Team, was wir alle als ganz klaren Number-One-Contender gesehen haben, jetzt hier auf den Final-Spot, einfach mal völlig auseinander. Und auf der anderen Seite eben dann nochmal die Miami Heat, die eben auch nochmal mit ihrer ganzen breiten Brust kommen, die Regular Season in der Eastern Conference gewonnen haben, die auch davor schon gute Serien schon gespielt haben und da eben auch sich durchgesetzt haben, die sich da durchsetzen konnten mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten, mit einem Jimmy Butler auf einem unfassbar guten Niveau. Aber da hat man dann eben die Unterschiede trotzdem nochmal gesehen in, sage ich mal, Golden State Warriors, in ihrem Closing und vielleicht auch nochmal in dem von Boston. Und eben das kann natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant werden. Ich habe da jetzt tatsächlich auch nochmal eine kleine Statistik jetzt gerade nochmal zu rausgesucht. Wenn Teams nämlich mit 3-0 führen, dann ist es 90 Mal passiert in insgesamt 146 Spielen, dass Spiel 4 quasi dann direkt entschieden wurde. Also dass dann aus dem 3-0 ein Sweep wurde, 42 Mal ging es in Game 5. 11-mal in Game 6 und nur 3-mal ging es in Game 7. Also da ist einfach schon mal Vergleich, oder einfach der Vergleich, wenn du mit 3-0 hinten liegst, dann kommst du in dieser Serie wirklich quasi nicht mehr zurück. 146 Mal gab es, beziehungsweise jetzt eben mit Golden State sogar 147 Mal. Und insgesamt, ja, 133 Mal davon war die Serie spätestens nach Spiel 5 mit zu Ende. Und ich glaube, das zeigt eben relativ deutlich, wie schwer das eben ist, wenn du mit 3-0 hinten liegst, wieder zurückzukommen. Die Dallas Mavericks haben es nicht geschafft. Sie haben sich zumindest Spiel 4 nochmal gesichert, was natürlich für die Serie in Ordnung war. Was okay ist, wenn man sich jetzt eben den Gesamtstand nochmal mit anguckt. Es hätte enger ausfallen können, aber ich meine, Sweep wäre natürlich absolut nicht gerechtfertigt gewesen. Einfach, wenn man sich die Leistung auch der Mavericks mit anguckt, wäre es sogar unwürdig fast schon gewesen. Es hätte auch ein 4-2 werden können. Die Warriors haben es jetzt eben geschafft, es in 4-1 umzumünzen und hatten jetzt eben eine Pause. Und jetzt natürlich die große Frage an dich. Rest or Rust stellt man sich immer so richtig schön. Man hat jetzt natürlich aus Golden State Warriors Sicht ein bisschen Pause jetzt gerade gehabt, bis zum nächsten Spiel jetzt gerade eben Boston, gegen Boston, was jetzt eben heute Nacht jetzt gerade durchgeführt wird oder was jetzt eben heute Nacht startet. Die Boston Celtics dagegen hatten jetzt eben sehr, sehr wenig Pause, konnten sich jetzt nicht so lange jetzt gerade vorbereiten auf den Gegner, hatten jetzt aber natürlich oder sind jetzt halt einfach noch im Spielrhythmus nochmal mit drin. Was glaubst du, wiegt da mehr? Ist es jetzt eher so dieser Rest, also einfach nochmal so diese Ruhe, die du nochmal ein bisschen nochmal genießen kannst, dieses Ausruhen, dieses vielleicht nochmal Auskurieren von Verletzungen? Oder glaubst du, wenn du jetzt erstmal so in den Playoffs mit drin bist, dann hilft dir dieser Spielrhythmus mehr?
Ja, sehr schwierige Frage. Und ich denke, es gibt keine eindeutige Antwort. Also ich denke, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kommt drauf an. Also klar, es ist ein Vorteil, wenn man regenerieren kann. Und ich denke, rein physisch gesehen, Boston hätte ein paar Tage mehr Regeneration definitiv gut getan. Ich denke, der Kader, wie bei allen Mannschaften, die es soweit schaffen, ist sehr angeschlagen natürlich. Und ja, da gibt es natürlich einiges an Batterien, die man aufladen kann. Die Sache ist die, der Grund, der erstmal ist der Vorteil auf Golden State Seite, weil sie mehr Zeit hatten zu regenerieren und mehr Zeit hatten, sich vorzubereiten auf die Serie. Gleichzeitig ist es aber nur ein Vorteil, wenn Golden State aber auch die nötige Qualität hat, den Schalter wieder umzulegen nach diesen paar Tagen. Und das ist halt auch nicht so einfach. Das ist keine Garantie, dass das passiert. Und vor allem Golden State ist eben eine Mannschaft, wo man es nie weiß. Ja, die Golden State kann auch rauskommen in Spiel 1 und kann sich 27 Turnover leisten. Ja, und wenn sie nicht diszipliniert sind und wenn sie ja nicht von Anfang an auf Energielevel und Intensität auf dem Niveau sind, auf die es in den Finals braucht, dann verliert man ganz schnell Spiel 1, weil Boston ist im Rhythmus. Boston kommt aus einer Do-or-Die-Situation, die sind hochmotiviert und ja, die sind bereit zu spielen. Ja, die kommen aus dem richtigen Spiel und die gehen ins nächste wichtige Spiel. Die waren in diesem Rhythmus jetzt über die letzten Wochen komplett durch hinweg. Also haben jetzt zwei Serien in Folge gespielt, die über die volle Distanz gingen. Also bei Boston wird jetzt keiner überrascht sein, oh, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, wie können wir in Spiel 1 performen, sondern die spielen seit Wochen in diesem Rhythmus. Deswegen, es ist sehr schwer zu sagen, wenn Golden State hochkonzentriert rauskommt, ihren Basketball spielt, diszipliniert sind vor eigener heimischer Kulisse, dann ja, dann hat natürlich Golden State mehr Frische, die dann auch vielleicht im vierten Viertel entscheidend sein kann. Aber dafür muss Golden State eben auch mental auf der Höhe sein. Dafür gibt es keine Garantie und es wird spannend zu sehen sein. Ich denke, wir werden ein ganz interessantes Spiel 1 auf jeden Fall gleich direkt sehen in dieser Serie.
Ja, ich glaube, dass es jetzt eigentlich für beide Teams jetzt gerade genauso, wie es für sie jetzt beide liegt, eigentlich ziemlich perfekt ist. Die Golden State Warriors hatten ja noch ein bisschen mit Verletzungen nochmal mit zu kämpfen. Jetzt sind alle drei Spieler, wo wir jetzt uns halt überlegt haben, ob die jetzt halt noch fit werden noch zu den Finals, ob die in diese Playoffs nochmal eingreifen können, jetzt zumindest schon mal jetzt gerade questionable jetzt gerade für heute. Also Andre Iguodala, Gary Payton II und halt Otto Porter Jr., die ja teilweise auch wirklich, wirklich wichtige Rollen gespielt haben. Also Gary Payton natürlich einfach vor allem wahnsinnig guter Verteidiger auf den Guard-Positionen. Mit Andre Iguodala natürlich vor allem eher nochmal so eine Art Veteran, sage ich mal, den du vielleicht irgendwann nochmal für ein paar Minuten nochmal mit reinschmeißen kannst, auch wenn er jetzt natürlich keine Riesenrolle auf dem Feld jetzt gerade spielt, sondern wahrscheinlich eher dann daneben. Aber mit Otto Porter Jr. eben noch auch nochmal einer, der in diesen Playoffs schon sehr, sehr wichtige Würfe auch schon getroffen hat für die Golden State Warriors. Gerade eben auch in Spielen, wo gar nichts lief gegen Memphis, war er dann irgendwie der Einzige, der in dieser Partie Dreier getroffen hat. Und das hat dann eben wohl unfassbar viel ausgemacht in diesem Spiel, um die ganze Warriors-Truppe einfach wieder in so einen Rhythmus mit reinzubekommen. Und ich glaube, auf der anderen Seite hast du jetzt eben noch die Boston Celtics, die sind einfach noch ein bisschen jünger. Jason Tatum 23, Jaylen Brown 25, Grant Williams 23, Robert Williams 24. Die sind einfach noch in der Lage, diesen Spielrhythmus auch ein bisschen länger, glaube ich, auch nochmal mit durchzuhalten. Klar hatten die jetzt auch schon so ein paar kleinere Verletzungsprobleme, aber ich glaube, das hatte jetzt irgendjemand erst gesagt, ich glaube, es war Reggie Miller, als ich das geguckt habe, und der meinte auch, in dieser Phase, in der die sich jetzt gerade befinden, hat eh jeder irgendwie jetzt gerade mit irgendwas zu kämpfen. Und das ist ja auch klar, Basketball ist jetzt gerade kein Sport, der jetzt irgendwie jetzt gerade gelenkschonend ist, sondern du springst unfassbar viel, du bewegst dich sehr, sehr schnell von links nach rechts in der lateralen Bewegung. Und gerade eben nochmal bei so einem Superathleten, die einfach unfassbar hoch springen, sind natürlich die Knie einfach ein Problem. Da ist dann auch irgendwann der Rücken vielleicht nochmal ein Problem und vielleicht auch nochmal die Sprunggelenke, die Knöchel etc. Und ich glaube aber, dass die Boston Celtics das jetzt gerade nochmal besser wegstecken könnten als die Warriors es gerade mit auf der anderen Seite, weil die jetzt eben schon etwas älter sind jetzt gerade mittlerweile, aber dadurch jetzt eben auch nochmal mit erfahrener. Und das ist eben jetzt gerade genau die Frage, die du eben jetzt gerade gestellt hast. Wie kommen beide Teams jetzt gerade rein in Spiel 1? Und ich glaube auch, so wie du, dass Boston richtig, richtig gut rauskommt, denn die haben eben diesen Rhythmus. Die sind da noch komplett noch mit drin. Die kommen aus zwei wahnsinnig intensiven Serien raus, nämlich einmal gegen die Heat und eben davor auch schon gegen die Milwaukee Bucks, wo sie zweimal eine Entscheidung spielen mussten. Die Golden State Warriors hingegen kommen jetzt eben aus einer Serie, die sie jetzt mit 4-1 jetzt gewonnen haben, was jetzt erstmal auf dem Papier natürlich relativ locker klingt. Und jetzt vor allem auch nochmal mit so ein kleines bisschen Pause. Und da ist jetzt natürlich unfassbar interessant, wie die Warriors jetzt gerade rauskommen. Die werden natürlich zu Hause in der eigenen Halle mit richtig Intensität auffahren. Denn wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, sind sie, glaube ich, das beste Heimteam in den Playoffs jetzt gerade bislang. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Wie viel, glaubst du, macht ein Heimvorteil aus, wenn es jetzt eben in diese Finals jetzt gerade mitgeht? Wir haben natürlich den langen Weg erstmal von Boston eben einmal komplett mit rüber an die Westküste, aber auch generell von dieser ganzen Warriors Arena, die da jetzt in San Francisco steht.
Klar macht's was aus, macht immer was aus. Ich denke, wenn ich jetzt mal die Serie gegen die Bucks als Beispiel nehme, wir hatten ja die Situation, dass bis zum letzten Spieltag in der Regular Season und nicht klar war, wer kriegt am Ende den zweiten Seed und wer kriegt den dritten Seed im Osten. Und am Ende war es eben Boston, die den zweiten Seed hatten, und dann war Game 7 eben in Boston. Und ich denke, also es gibt natürlich keine Garantie, wie in Spiel 7 in Milwaukee ausgegangen wäre, aber es wäre definitiv ein anderes Spiel gewesen. Und natürlich war das ein Vorteil für Boston am Ende. Also klar, Heimvorteil spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber gleichzeitig darf man es auch nicht überbewerten. Weil Boston ist meiner Meinung nach das beste Auswärtsteam der NBA. Boston spielt mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein. Boston hat keine Angst vor irgendeiner Halle. Und Boston geht in jedes Spiel mit der festen Überzeugung, dass sie das Spiel gewinnen können, sollten und werden. Ich möchte auch daran erinnern, was für beeindruckende Auswärtssiege Boston schon gefeiert hat in den Playoffs. Ja, so. Besonders Spiel 6 in Milwaukee, ja, wo man mit dem Rücken zur Wand stand. Dieses Spiel für sich zu entscheiden, das hat enorme Qualität abverlangt. Und also Boston hat 0,0 Sorgen, ob sie oder Fragen, Zweifel im Kopf, ob sie in Golden State gewinnen können. Sie wissen, sie können in Golden State gewinnen und sie sind da fest davon überzeugt, dass sie in Golden State gewinnen werden. Deswegen, Golden State muss auf sehr, sehr hohem Niveau spielen und Golden State darf nicht in diese Muster zurückfallen wie gegen Memphis. Die Heimspiele, die Golden State teilweise gespielt hat gegen Memphis, waren Spiele, da hätten sie gegen Boston mit 15, 20 Punkten mindestens verloren. So viele Live-Ball-Turnovers und solche Undiszipliniertheiten. Also es geht ganz, ganz schnell, dass Golden State mal ein Spiel zu Hause verliert, in dieser Serie vor allem. Deswegen, man darf es nicht überbewerten. Wir haben zwei Teams, die sind einfach gut. Ja? Beide Teams, die können in jeder Halle gewinnen. Aber besonders Boston ist ein Team, was sich auswärts nicht einschüchtern lässt.
Ich glaube auch, dass die Celtics da mit ihrem kompletten Selbstbewusstsein jetzt gerade eben rauskommen. Sie haben eben Spiel 6 in Milwaukee gewonnen, wie du es gerade schon gesagt hast. Sie haben jetzt auch erst Spiel 7 in Miami gewonnen, haben also da auch auswärts den Sieg nochmal gefeiert, sind da sogar nochmal durchgekommen und auch eben nochmal gegen die Miami Heat, die eben auch in der Regular Season besser waren als die Boston Celtics. Die Warriors sind eben einfach jetzt gerade das große Fragezeichen, beziehungsweise wie kommen die Golden State Warriors jetzt eben gerade rein in diese Serie? Du hast die Turnover schon mit angesprochen, es ist bei den Warriors eben einfach immer so ein Ding, dass man so das Gefühl hat, dass sie einfach manchmal so ein bisschen, ja, careless werden, dass sie irgendwie manchmal ein bisschen mit zu viel Flair spielen wollen und den Ball deswegen zu oft irgendwie abgeben, aus der Hand geben, und gerade natürlich so diese Live-Ball-Turnover, die können dich einfach wirklich killen. Das gab es eben auch andersrum schon mal in der Boston-Serie gegen Miami, wo es auch irgendwie so 2-3 Possessions hintereinander gab, wo einfach Jimmy Butler den Ball abfängt und einfach nach vorne sprintet und einfach einen Dunk hat. Und das darfst du dir eigentlich in den NBA-Playoffs nicht erlauben. Du darfst es dir aber auf jeden Fall nicht erlauben in den NBA-Finals. Und dazu muss man eben sagen, dass die Boston Celtics ein Team sind, was unfassbar viele Deflections immer wieder einsammelt. Also die Pässe werden fast immer irgendwie versucht abzufangen. Da ist immer irgendjemand nochmal mit dran. Du hast eigentlich 5 gute Verteidiger, mindestens gute Verteidiger auf dem Platz, wenn die Starting 5 komplett spielt. Also Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford und Robert Williams. Und vor allem, du kannst eigentlich fast alles switchen, weil ein Robert Williams und auch ein Al Horford es immer wieder schaffen, auch vor kleineren Gegenspielern zu bleiben. Die große Frage ist dann halt, wie kann das zum Beispiel ein Steph Curry ausnutzen, wenn er dann eben gegen einen Robert Williams spielt? Denn das hat Curry uns eben schon gezeigt, dass wenn er größere Spieler auf sich hat, dass er immer wieder in der Lage ist, mit seinen unfassbar schnellen und starken Dribble-Moves und natürlich mit seinem Dreier, aber eben auch seinem Drive, wieder Räume wieder mit zu kreieren. Und diese Räume, die nutzen die Golden State Warriors einfach immer wieder mit aus. Auch generell nach einem Pick-and-Roll zwischen Steph und Draymond Green gibt es immer wieder leichte Überzahlsituationen, und da ist Draymond Green dann eben der Spieler, der aus dem Pick-and-Roll wunderbare Passsituationen kreiert und die dann auch sehr, sehr gut findet. Und das wird natürlich dann auch die unfassbar wichtige Frage, wie gut rotiert Boston in der Defensive? Und das, was ich eben jetzt gerade gesehen habe gegen Miami, lässt mich wirklich sehr, sehr positiv stimmen, was einfach die Knappheit dieser Serie mit angeht, weil ich glaube, dass wir zwei richtig gute Teams haben, wahrscheinlich die zwei besten der NBA aktuell, die beide in der Regular Season die erste und die zweitbeste Defensive hatten, rein jetzt vom Defensivrating her, und beide trotzdem nochmal eine unfassbar gefährliche Offense mit Spielern, die unfassbar heiß laufen können. Ob das jetzt auf der einen Seite Steph Curry und Klay Thompson oder eben auf der anderen Jason Tatum und Jaylen Brown sind, plus dann eben noch andere Spieler, die auch nochmal abliefern können. Ich glaube, das wird unfassbar krass. Und dazu jetzt auch natürlich jetzt gerade nochmal die Frage an dich. Wenn du jetzt predicten müsstest, du hast die Golden State Warriors, die eben jetzt gerade den Heimvorteil haben, gegen die Boston Celtics, das, wie du gesagt hast, beste Auswärtsteam der NBA. Du hast Gold-Blooded gegen Celtics Pride. Wen siehst du vorne in dieser 7-Spiele-Serie und warum?
Ja, die Frage aller Fragen. Ich denke, du hast das schon sehr schön analysiert. Ich denke, wir werden eine sehr, sehr knappe Serie sehen. Ich denke, wir sehen zwei Teams, die auf sehr hohem Niveau sind, die auf quasi auf Augenhöhe sind. Und ja, es wird spannend zu sehen sein. Ich war jetzt über die gesamten Playoffs hinweg schon Believer von den Boston Celtics. Sogar möchte ich daran erinnern, habe ich schon, ich glaube, bei einer unserer gemeinsamen Folgen gesagt, dass mein Kopf sagt, ich glaube Boston in Spiel 7 gegen Milwaukee. Und mein Herz hat gesagt, Milwaukee in Spiel 7. Also ich habe Boston schon den großen Wurf zugetraut und ich habe deswegen, und ich mag dieses Team auch, ja, wie sie spielen. Und ja, der Stolz und die Kultur und die Identität, die sie verkörpern, das ist einfach toller Basketball, denke ich. Deswegen bin ich jemand, der auch in der Serie für die Celtics ist, ja, das vielleicht als Kontext. Aber ich glaube, dass die Celtics sich durchsetzen werden in 7 Spielen. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr knappe Serie. Und warum ist der Grund, warum ich Boston leicht vorne sehe? Der Grund ist, dass, wenn ich mir den Playoff-Run jetzt von Golden State anschaue, so gut sie auch waren, haben sie bisher, würde ich sagen, nicht ansatzweise ein Team als Gegner gehabt, die Qualität haben, defensiv wie Boston. Also in Runde 1 hatten sie Denver, dann in Runde 2 eben Memphis und in Runde 3 die Mavericks. Das sind alles drei gute Teams. Aber defensiv hat keines dieser Teams ansatzweise die Qualität, wie es Boston hat. Ja, und ich denke, dass Boston da Golden State wirklich Schwierigkeiten bereiten kann. Umgekehrt natürlich auch. Also Golden State hat auch eine elitäre Defense und wir wissen alle die Qualität, die Golden State auch offensiv hat. Ja, ich denke, dass sich diese Teams so ein bisschen über die Serien weg ausgleichen, egalisieren werden. Ich denke, dass beide Teams auswärts gewinnen und verlieren werden. So, also es wird Heimsiege und Auswärtssiege für beide Teams geben. Und ich glaube, dass wir am Ende in Spiel 7 kommen. Und Spiel 7 ist alles natürlich möglich. Und ich glaube einfach, dass in Boston dieses Jahr da was Besonderes entstanden ist. Und sie haben mir so oft schon gezeigt, dass auf sie in den größten Momenten Verlass ist und dass sie eine enorme mentale Stärke haben. Und ich habe einfach immer noch so gewisse Fragezeichen hinter Golden State, auch unter den größten Momenten. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich den Celtics mehr vertraue in einem Spiel 7 im vierten Viertel als den Golden State Warriors. Und das ist einfach ein Eindruck, der bei mir entstanden ist über die Saison hinweg. Einfach gewisse Habits, die dieses Team hat, gewisse Undiszipliniertheiten, die sich da immer wieder einkriechen, die einfach am Ende den Unterschied machen können. Deswegen sehe ich Boston ganz leicht vorne, aber es wird definitiv eine sehr, sehr knappe Serie.
Das denke ich auch. Also ich sehe eigentlich keine Option wie diese Serie, wenn es jetzt irgendwie keine richtig krasse Verletzung gibt oder so. Davon gehen wir natürlich immer nicht aus, dass diese Serie weniger als 6 Spiele hat. Also ich glaube, da kann man sich auch relativ schnell auch darauf einigen. Du hast einfach zwei Teams, die unfassbar stark spielen, die unfassbar gut in Form sind. Du hast beide Teams, die stark sind, die Intensität mit aufs Parkett mitbringen. Und dann wird es wahrscheinlich einfach dann letztendlich darauf ankommen, wer einfach konstanter abliefern kann. Und ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit überlegt und ich überlege eigentlich auch schon seit gestern, welches Team ich vorne sehe. Und ich weiß es einfach nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Dadurch, dass du jetzt gerade Boston jetzt gerade gesagt hast, will ich einfach jetzt gerade mal gegenhalten und glaube, dass die Golden State Warriors sich dieses Ding holen. Einfach nur, weil ich denke, dass sie, wenn jetzt eben die Spieler zurückkommen, wie jetzt eben den Gary Payton, Andre Iguodala und natürlich nochmal einen Otto Porter, dass ich der Meinung bin, dass sie einfach noch mehr Optionen haben von der Bank aus, dass sie da noch etwas tiefer nochmal mit sind. Wie viel es dann ausmacht, ist natürlich in den Playoffs immer sehr, sehr schwer zu sagen. Dann hat dieses Team nochmal eine unfassbare Erfahrung. Du hast einen Steph Curry, der jetzt unbedingt mal Finals-MVP werden will. Was jetzt tatsächlich in der einen NBA-WhatsApp-Gruppe, in der ich jetzt gerade drin bin, auch schon mal so ein großes Thema war, ja, ob er es jetzt nicht davor schon mal verdient hätte. Und dann habe ich mir die Kevin Durant-Stats in den 2 Jahren nochmal angeguckt, in denen sie gewonnen haben und Steph eben nicht Finals-MVP wurde und habe festgestellt, sorry, aber da ging leider einfach kein Weg, führte dann Kevin Durant mit vorbei. Jetzt ist Kevin Durant halt nicht mehr da und Steph Curry ist jetzt gerade eben klar der beste Spieler, vor allem natürlich in der Offensive, den die Golden State Warriors haben. Draymond Green ist einfach immer wieder so genau dieser Typ, der einfach macht, was das Team braucht, der immer wieder auch das Ballhandling übernimmt und der es eben schafft, dass Steph und auch Klay Thompson sich beide abseits des Balles bewegen werden und können. Und dann wird es wahrscheinlich eben einfach eine Frage davon, welches Team einfach besser trifft. Und ich glaube, dass die Golden State Warriors dadurch, dass sie aber den Heimvorteil haben, zumindest noch so diesen minimalen Not eben noch haben gegenüber den Boston Celtics, dass ich glaube, dass sie sich diese Serie holen. Auch ich glaube, dass es in Spiel 7 nochmal mitgeht und dann wird es eben natürlich unfassbar spannend zu sehen sein. Ich habe mir jetzt auch schon mal Urlaub jetzt gerade schon mal genommen, jetzt gerade für die ganze nächste Woche und habe jetzt gerade auch schon mal dafür gesorgt, dass immer, wenn ich gesehen habe, dass die Finals da sind, dass ich am nächsten Tag eine Spätschicht habe, dass ich mir die auf jeden Fall dann angucken kann. Also ich werde mir die, außer jetzt heute Nacht natürlich Spiel 1, werde ich mir die komplett live und in voller Länge direkt auch geben und werde es dann einmal komplett auf mich wirken lassen, denn die NBA Finals sind, glaube ich, für jeden Fan von Basketball und von der NBA einfach nochmal was ganz, ganz Besonderes, was immer wieder einfach unfassbar schön ist, zwei Teams zu sehen, die alles gegeben haben bisher und die jetzt eben nochmal alles geben, ein letztes Mal in diesen letzten 7 Spielen, um eben einfach nochmal so diesen großen Traum vom Titel einfach nochmal mit zu erreichen. Ich gönne es beiden Teams auf jeden Fall. Beide hätten es verdient nach ihrer Saison. Und beide stehen jetzt eben auch völlig verdient da, wo sie jetzt gerade stehen. Ich sehe dann halt die Golden State Warriors eben ein kleines bisschen vorne aufgrund der Erfahrung. Ich kann aber halt auch genauso gut sehen, dass die Boston Celtics sich das Ding holen. Auf jeden Fall wird es unfassbar spannend und es wird auf jeden Fall unfassbar knapp. Hast du jetzt nochmal einen Take, der nochmal kurz nochmal dagegen hält? Irgendwas, wo du jetzt nochmal sagst, okay, du hast aber das und das vielleicht nochmal vergessen, was die Boston Celtics wieder so ein kleines bisschen nach vorne rückt?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich denke, das ist natürlich eine völlig legitime Analyse von deiner Seite. Und wenn eine Serie über 7 Spieler geht, dann wie wir es voraussehen, wie wir es erwarten, dann ist klar, dass so eine Serie dann auch mit den kleinsten Details entschieden wird und dass da für beide Seiten einige Argumente sprechen. Ich denke, du hast es wunderschön gesagt. Es ist einfach eine ausgeglichene Serie von 2 Teams, die es verdient haben, auf der Bühne zu sein. Und am Ende wird sich entscheiden, wer sich halt durchsetzt. Und das Spiel ist in den Händen der Spieler jetzt. Und die Mannschaft, die besser spielen wird, die wird sich halt durchsetzen. Und klar, in den ersten paar Partien, da stehen dann vielleicht noch einige andere Dinge auch noch im Raum, so okay, wie sehen jetzt so die Gameplans jeweils aus, was waren so die taktischen, strategischen Mittel, die das andere Team vielleicht genutzt hat, welche Adjustments können wir in der Hinsicht machen, aber das ist nach spätestens 3 Spielen vorbei in so einer Serie. Danach kennen beide Teams das andere Team in- und auswendig, da überrascht kein Coaching-Staff mehr den anderen Coaching-Staff, das ist alles, kann man alles vernachlässigen, ja, dann danach geht es einfach nur noch darum, beide Teams wissen, was das andere Team macht, welches Team schafft es besser zu exekuten, welches Team schafft es besser zu spielen, welches Team trifft die entscheidenden Würfe und das ist dann die Frage, eben, welche Spieler sind dann in diesen Momenten da und da können wir gespannt sein, wer dann da am Ende besser ist und wer sich dann am Ende verdient durchsetzen wird.
Ich glaube, dem gibt es jetzt eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Unfassbar gute Analyse von dieser Serie, die wir jetzt auf jeden Fall vor uns haben. Sehr gut jetzt auch nochmal gesagt, wie viel Impact die Coaches da nochmal mit haben und eben vor allem nochmal genau herausgestellt, worauf es jetzt gerade eben ankommt. Ansonsten würde ich jetzt eigentlich sagen, dass wir jetzt soweit jetzt gerade mit durch sind. David, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt gerade wieder die Zeit genommen hast, hier um diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Wenn du noch mal was Letztes noch mal sagen möchtest, dann hast du jetzt noch mal kurz die Gelegenheit dazu. Ansonsten würde ich uns jetzt so langsam abmoderieren.
Vielen Dank für die Einladung. Natürlich wieder, hat mir wieder großen Spaß gemacht und genau, hoffe, dass es ein nächstes Mal gibt und genau, vielleicht noch kurz einige Werbung in eigener Sache. Beim Basketball-Philosophie-Podcast, den ich mit Max Kim zusammen mache, haben wir jetzt auch wieder eine neue Folge gehabt mit einem spannenden Interviewgast. vielleicht ja so ein Thema ist, was allgemein im Basketball zurzeit wichtig ist. Also falls da Interesse bei euch besteht, dann hört doch mal rein.
Ja, absolut. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du jetzt hier gerade nochmal da warst und auch jetzt hier nochmal Werbung ist gerade nochmal für dich, für deinen Podcast, eben für den Basketball-Philosophie-Podcast. Ich habe mir tatsächlich die neue Folge noch nicht angehört, das werde ich aber dann jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal machen. Ja, absolute Schande. Aber ich werde mich jetzt nochmal darum kümmern, dass ich das jetzt nochmal möglichst schnell nochmal nachhole, dass ich da dann auch wieder up to date bin. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du jetzt gerade wieder da warst. Und vor allem jetzt gerade auch vielen, vielen Dank an die Zuhörer, die sich das jetzt hier gerade nochmal angehört haben, diese ja knapp 50-Minuten-Folge. Und dann, ja, hoffe ich natürlich, dass wir uns bald nochmal wiederhören, David. Ich meine, wir haben jetzt letztendlich auch nochmal unterschiedliche Tipps jetzt gerade nochmal abgegeben nochmal für die Finals. Das heißt also spätestens dann, wenn es dann entschieden ist, wer das Ding dann gewonnen hat, werde ich dich auf jeden Fall nochmal reinholen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal nochmal eine wunderschöne Zeit und natürlich auch unseren Zuhörern. Und dann hören wir uns bald wieder bei Here at Swish. Here at Swish.